Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt, wo auch immer ihr gerade seid. Erstmal hallo Aljoscha, du bist ja auch noch da.
Hallo Simin, ja, ich bin auch noch da. Ich bin ja auch schon lange Hörer von dir jetzt.
Genau, ich auch von dir. Wir haben ja vor ein paar Wochen aufgerufen und gesagt, empfehlt uns doch mal weiter.
Ja, bringt mal ein paar neue Leute noch mit in diesen Podcast rein. Und euch vielen Dank, das hat auch geklappt. Wir haben neue Hörerinnen, neue Hörer gewonnen. Bleibt dran, das ist mega. Und jetzt haben wir uns gedacht, die neuen Hörerinnen und Hörer, die kennen ja vielleicht auch ein paar von den alten Lieblingsfolgen von euch und uns noch gar nicht. Und deshalb machen wir jetzt unser Sommer-Special. Und zwar haben wir ein paar Lieblingsfolgen aus dem Archiv nach oben geschoben. Und dann kann man die jetzt einfach nochmal hören und vielleicht auch die Stammhörer auch nochmal Lust haben, nochmal wieder reinzuhören.
Wir sind die Regale lang gegangen, haben quasi geguckt und haben die Folgen, die euch besonders gut gefallen haben und die auch uns besonders gut gefallen haben, nochmal wieder aus dem Regal gezogen und die könnt ihr euch nochmal anhören.
Wir hoffen, es ist für jede und jeden von euch was dabei und ihr habt Spaß. Und dann würde ich sagen, Simin, dann hören wir und sehen wir uns nach den Sommerferien mit frischen Folgen.
Genau, alles klar.
Ich freue mich.
Freue mich auch. Viel Spaß am Pool oder am Strand oder in den Bergen. Bis denn, Je.
Ahoi.
ARD Sounds.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Simin Sadeghi vom Saarländischen Rundfunk und du bist?
Aljoscha Burchert vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
Wir schauen heute in die Zukunft. Wohin geht's mit der KI? Wohin geht's mit unserer Gesellschaft und was macht das mit uns allen?
Ja, das sind spannende Zeiten im Moment. Ja, als der Buchdruck erfunden wurde, da haben wir ja nur noch nicht gelebt, aber das Internet haben wir ja noch von Anfang an mitbekommen, als es für die Masse zugänglich wurde damals und man hatte damals überhaupt keine Ahnung, wo das jemals hingehen könnte. Und wenn man heute zurückschaut, dann denkt man, mega, was das alles verändert hat in der kurzen Zeit.
Ja, wenn wir in ein paar Jahrzehnten in den Rückspiegel gucken, wenn wir auf diese Zeit zurückblicken, ja, was muss jetzt passieren, damit wir die KI-Entwicklung in die richtigen Bahnen lenken? Darüber wollen wir heute mit dem Mann sprechen, der uns seit vielen, vielen Jahren das Internet erklärt, dem Publizisten, Journalisten und auch Podcaster. Wir kennen ihn unter anderem von seiner Spiegelkolumne, dem Mann mit der auffälligen Frisur. Hallo Sascha Lobo.
Hallo.
Ja, du hast selbst einen Podcast zum Thema KI gestartet, Tech, KI und Schmetterlinge. Ich habe die ersten drei Folgen gehört und habe das jetzt auch mit den Schmetterlingen kapiert.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir uns hohe Ziele gesteckt haben und es wirklich aber schon in der ersten Folge geschafft haben, einer der weltweit meistgehörten Schmetterlings-Podcasts zu werden. Ja, das war unser großes Ziel. Das ist mit Tech, KI und Schmetterlinge fast ab Folge 1 auch gelungen.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Ja, aber es ist auch ein Podcast, mit dem ihr den Leuten die Angst vor künstlicher Intelligenz nehmen wollt, richtig?
Ja, soweit das überhaupt sinnvoll ist. Ne? Es gibt ja Angst und Angst. Es gibt so irrationale Ängste und dann gibt es Ängste, die könnte man ja, wenn man jetzt so wortklauberisch unterwegs ist, was ich sehr gerne bin, Furcht nennen. Ja? Also die Angst ist diffus und die Furcht ist relativ gerichtet. Und ich glaube nicht, dass jede Furcht vor KI zu nehmen immer sinnvoll ist. Was meine eigene Sprachregelung ist, ist, wir wollen den Respekt, den man braucht, durchaus auch stärken. Aber in allererster Linie, das wisst ihr auch, ist es in Deutschland wichtig, neue Technologien dem Publikum so vorzustellen, dass sie nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken, um Gottes Willen, Weltuntergang. Ja, also insofern, ja, Angst reduzieren, hier und da Respekt, vielleicht manchmal ein bisschen Furcht kanalisieren, aber genau das ist eins der Ziele, weil wir glauben, dass künstliche Intelligenz tatsächlich die wirkmächtigste Technologie vielleicht sogar aller Zeiten sein dürfte.
Und du schreibst auf deiner Website, um den Zoom wirklich nochmal voll aufzuziehen, ziemlich prominent, aus Digitalisierung und künstlicher Intelligenz ergeben sich einige der größten Aufgaben der Gegenwart. Wie meinst du das?
Das hängt damit zusammen, dass die Wirkmacht von künstlicher Intelligenz so groß ist und so intensiv ist, dass wir das natürlich auch im Negativen betrachten müssen. Ja, wenn Wirkmacht von Wirkmacht die Rede ist, wie beim Internet auch, dann kann man sich nicht nur darum Gedanken machen, was läuft denn alles super und wo ist das Potenzial, das Ökonomische, das Gesellschaftliche, was auch immer, sondern dann muss man sich auch anschauen, was ist denn bei zum Beispiel künstlicher Intelligenz auf der schwierigen Seite zu finden, die negativen Entwicklungen. Und daraus ergeben sich sehr unmittelbar eine ganze Reihe von Aufgaben. So eine ganz viel diskutierte, sehr augenfällige ist natürlich, dass die neuen KI-Modelle, die Videos produzieren können, aus einem hingeworfenen Prompt, dass die mit einer unglaublichen Einfachheit und Wirksamkeit Fake News und Propaganda verbreiten können, beziehungsweise herstellen können. Da ergibt sich fast von selbst eine Aufgabe, auf die wir aufpassen müssen. Und dann natürlich, was die Veränderung der Arbeit angeht. Bei fast jeder Technologie, das ist so ein Grundmuster der Technikfolgenabschätzung auch wohl bekannt, bei ja fast jeder Technologie gab es Veränderungen, was die Arbeitswelt angeht, also wenn wir von den größeren Technologien ansprechen. Und da gab es ein Muster, das hat zum Beispiel dazu geführt, dass Leute, die sich besser mit der Technologie auskennen, die besser reingefunden haben in diese Sphäre, dass die im Zweifel davon profitiert haben und dass diejenigen, bei denen das nicht so war, dass die da schon auch einen gewissen Malus hinnehmen mussten, also zum Beispiel schlechter verdient haben oder gesellschaftlich an den Rand gedrückt wurden. Das lässt sich so durchziehen durch fast alle großen Technologiekomplexe der letzten so 250 Jahre. Und plötzlich ist klar, das ist bei KI nicht nur auch so, sondern auch viel schneller so. Das heißt, ja, wir konnten ganz früher Dinge abfedern, weil die Zeiten, in denen sich zum Beispiel Arbeit verändert hat, lang waren. Das wird bei KI nicht so sein. Das ist eine der großen Aufgaben, die vor uns stehen.
Da werden wir jetzt heute auch noch genauer drüber sprechen. Wir wollen mit dir wirklich das ganz große Fass aufmachen. Wir wollen aufs Jetzt gucken, auf die Zukunft, auch ein bisschen rumphilosophieren. Wo stehen wir denn jetzt gerade in Sachen KI?
Das ist eine Frage, die so groß ist, dass ich sie natürlich ganz leicht beantworten kann. Wir sind noch ganz am Anfang. Denn tatsächlich ist ja künstliche Intelligenz nicht nur als Begrifflichkeit so mehr oder weniger in den 50ern geprägt worden. Bei einer ganz bekannten Konferenz oder im Nachhinein auch ein bisschen verklärten Konferenz, wie man dazu sagen kann. Aber der Begriff der künstlichen Intelligenz, der war im Prinzip bis Ende Nuller, Anfang der 10er Jahre einer, der eher aus Science-Fiction-Sphären bekannt war und eher so eine Erzählung im Guten wie im Schlechten romantisierend mitgebracht hat. Und plötzlich ist künstliche Intelligenz, das wird so Anfang der 10er Jahre gewesen sein, ich würde sagen 2013, 2014, 2015, plötzlich ist künstliche Intelligenz durch eine Vielzahl von technologischen Entwicklungen mit ganz massiven Wirkungen und Auswirkungen versehen. Und so ab 2012, 2013, 2014 sind so ein paar technologische Dinge vorangekommen, so ein paar Erkenntnisse haben sich herauskristallisiert, dass künstliche Intelligenz nicht mehr nur ein grobes Konzept war, mit dem man ganz interessante Sachen auf einer wissenschaftlichen Ebene tun konnte, sondern dass sie tatsächlich Ergebnisse gebracht hat, die sich im weiteren Sinn ökonomisch verwenden ließen oder die sogar völlig neue Technologien versprachen zu gebären. Ja, wir sprechen hier von den ersten Schritten von DeepMind, die messbar waren. Das hat sich dann zum Beispiel 2016 mit der Go-Spiel-KI so verfestigt. Wir reden hier von 2012, als Geoffrey Hinton die ersten sehr zielführenden Nachweise, wie gut Neural Networks funktionieren können, auf den Weg gebracht hat. Wir reden hier also von ganz konkreten technologischen Entwicklungen, wo sich abschätzen ließ, oh krass, hier passiert was. In x Jahren wird das nicht mehr nur wissenschaftlich interessant sein und nicht mehr für Science-Fiction interessant sein, sondern ganz konkrete Anwendungen zeigen, krass, da können wir reingehen. Es gab das im Bereich KI schon in bestimmten Bereichen schon zuvor, zum Beispiel Machine Learning, da gab es schon in den Nullerjahren Ansätze, wo man sagen könnte, okay, wir haben verschiedene Ansätze, wo künstliche Intelligenz tatsächlich einen Mehrwert ergibt. Aber wenn man ganz ernsthaft darauf schaut, dann ist eigentlich erst seit Anfang der 10er Jahre das in einer Größenordnung vorhanden, die gesellschaftlich diskutiert wird. Und dann natürlich Ende 2022 mit ChatGPT und diesem neuen generativ-künstlichen intelligenten Momentum, wo noch die allerletzten Leute gemerkt haben, hier passiert was, was die ganze Welt verändern kann.
Erinnerst du dich, als, ich weiß nicht mehr genau wann es war, als GPT-2 damals von OpenAI gebaut wurde, also der Vorläufer quasi dessen, was heute eben in ChatGPT drinsteckt und die damals gesagt haben, wir sind jetzt an sowas Großem dran, das ist so gefährlich, das zeigen wir der Öffentlichkeit nicht. Was hast denn du damals gedacht?
Ich habe tatsächlich damals ganz lange diskutiert mit der Netzwelt, weil ich eine regelmäßige Kolumne über die digitale Sphäre habe, einmal die Woche im Spiegel. Da habe ich mit der Metzler diskutiert, ob das nur eine PR-Pose ist. Und ich war der Überzeugung, ja. Ich glaube, ich habe sogar einen Halbsatz darüber in der Menschmaschine geschrieben, wenn ich mich richtig erinnere. Das Interessante daran ist, dass ich GPT von relativ Anfang an verfolgt habe und das muss ich auch ärgerlicherweise sagen, wie sehr viele andere Menschen nicht so ernst genommen habe, wie sie sich selbst ernst genommen haben. Ja, das war gerade in diesen Zeiten in der Entwicklung sehr klar erkennbar und sehr klar spürbar. Da ist zwar etwas drin, aber so ein paar von den Leuten haben derart auf den Schlamm gehauen, das fand ich übertrieben. Ich habe trotzdem dann mich dazu hinreißen lassen, in meinem Buch 2019, Realitätsschock, ein Kapitel darüber zu schreiben, wie künstliche Intelligenz so funktioniert und vor allem, wie es auf die Arbeit wirkt, und hatte da die These, weil die war halt schon erkennbar, dass Kreativität den Menschen nicht davor schützt, von künstlicher Intelligenz abgelöst werden zu können. Mhm. Ja, da habe ich, das war, glaube ich, ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt, ihr seid ja auch schon relativ lang in dieser Sphäre drin, das war so eine Art Common Sense, dass die ganzen, ein bisschen böse gesagt, Knalltüten dort draußen nicht gecheckt haben, dass KI tatsächlich auch kreativ arbeiten kann. Meine Beispiele waren damals das, was man heute als generative künstliche Intelligenz bezeichnen würde. Ich habe den Begriff damals vermieden, weil der völlig unbekannt war. Aber meine Beispiele waren zum Beispiel die Erstellung von Musik, ja, oder auch die Erstellung von kurzen Einschätzungstexten oder bestimmten Diagrammen, die damals auch schon mit Hilfe von KI umsetzbar waren. Kreativität schützt dich nicht davor, von KI abgelöst zu werden. Und das war, glaube ich, um diesen Zeitpunkt heraus Common Sense, und gleichzeitig konnte man überzeugt sein, dass das eine riesen PR-Aktion war.
Aber jetzt mal für alle Nicht-Tech-Nerds hier, die das noch nicht so von Anfang an mitgekriegt haben, warum denn gefährlich?
Aljoscha, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber als ich tiefer reingeschaut habe, war da tatsächlich ein Versprechen der künstlichen Erstellung von Texten, das menschenähnlich war. Das hat teilweise mit Gedichten angefangen, das hat teilweise damit angefangen, dass man diese Gefahr darin sah, dass Leute das missbrauchen, um Informationen zu bekommen, die sie nicht bekommen sollten. Und ein ganz wichtiger Talking Point in diesem ganzen großen Gefahrenuniversum war allerdings auch, dass man nicht so genau wusste, wie gut sich das kontrollieren lässt. Ja, also am Horizont war immer die halbe Gefahr, da kommt irgendwie ein Bewusstsein zustande.
Stimmt, aber auf der anderen Seite, was du sagst, auch einfach die schiere Masse. Ich kann mir einen Lebenslauf zusammen fantasieren, da kann ich Dinge reinschreiben, die kann niemand in endlicher Zeit irgendwo prüfen. Ich kann dir wissenschaftliche Papiere um die Ohren hauen, die irgendwelche Dinge angeblich beweisen, und es wird immer schwerer.
Auch, ne? Es gab Leute, die GPT-2 Fake-Papiere gebaut haben.
Genau, uns verlässt einfach die Intuition. Ja? Man kann uns einfach manipulieren und überlisten, ohne Aufwand. Und ich glaube, auch würde das auch als die größte Gefahr sehen. Und das, was du gesagt hast mit der Kreativität, das wurde dann ja auch nach ChatGPT noch eine ganze Zeit lang so, was ist denn jetzt die letzte Bastion des Menschen? Ja, ist es denn vielleicht Kreativität oder ist es denn vielleicht Empathie? Man hat ja immer noch so nach der Nadel im Heuhaufen gesucht, also das, was den Menschen noch einzigartig macht, was man uns wirklich noch nicht genommen hat. Und da bin ich völlig bei dir. Das war komplett naiv, und da habe ich auch so reagiert, habe ich gesagt, Leute, verlasst euch darauf nicht. Ja? Und wenn das Ding nur ein tolles Stück wie Bach komponiert, was wie Bach klingt und in der Welt seine Wirkung macht, dann ist das völlig egal, ob das jetzt nur Statistik ist. Ja? Das Ding komponiert halt.
Ja, und wenn man jetzt als Journalistin arbeitet und sich dann mal zwischendurch überlegt, ach, vielleicht hat ChatGPT ja noch ein paar interessante Interviewfragen, ich gebe das da mal ein, merkt man, ja, teilweise ist es ein bisschen schlauer konzipiert als das, was man sich selber vorher überlegt hat.
Das ist eine ganz interessante Betrachtungsweise, weil es da immer wieder Diskussionen gab, die nach meinem Dafürhalten aber abgenommen haben in den letzten Monaten. Ganz am Anfang waren Leute, ich sag mal so, ist ja Ende November 2022 rausgekommen, im Dezember hat es sich so langsam verbreitet, und im ersten Quartal 2023 haben dann sehr, sehr viele Menschen gemerkt, da ist irgendwas im Gang. Das ist ja auch in rasender Geschwindigkeit verbreitet worden. Und dann gab es am Anfang eine Begeisterung über die Qualität, die ich so mir hätte gar nicht ausmalen können. Meine normalen, sagen wir mal, historischen Erkenntnisse darüber, wie neue Technologien zum Beispiel in Deutschland aufgenommen werden, die sind jetzt nicht eben übermäßig positiv geprägt. Ja. Es ist nicht so, dass wir dachten, okay, guck mal, da kommt jetzt irgendwie was Neues, sagen wir TikTok oder irgendein soziales Medium. Juhu. Und die Leute sagen begeistert, wow. Also bis dahin war es eher so, dass so eine kleine eingefleischte Gemeinde von, sagen wir mal, Fortschrittsoptimisten und Optimistinnen gesagt haben, ja, okay, da haben wir Bock drauf, das machen wir. Und der große Rest hat erstmal 7 Zeitartikel darüber veröffentlicht, wie schlimm Twitter jetzt wirkt und so. Das war hier
stimmt
anders.
Ja, auch im Nachgang.
Ja, naja, kann man unterschiedlicher Meinung sein. Aber
sprechen wir nachher drüber.
Oder gar nicht. Aber der Punkt ist schon, das war bei KI am Anfang anders. Da gab es eine große Begeisterung über die Fähigkeiten. Und dann kam aber gleich schon dieser Backlash, wo Leute gesagt haben, aber jetzt wird die KI ja, die wird dümmer. Ja, die wird döver. Die Ergebnisse, wenn ich das, die gleiche Frage stelle wie vor 3 Monaten, die werden immer schlechter. Und das Interessante ist nun, dass wir jetzt eine Reihe von Entwicklungen haben, die von außen tatsächlich so wahrgenommen würden, als sei die nicht mehr so gut und die aber andere Erklärungen haben, als dass das Modell nicht funktioniert oder es schlechter wird. Eine davon ist zum Beispiel dieser kleine Daumen hoch und Daumen runter, den ChatGPT schon relativ früh eingeführt hat. Natürlich, um eine KI auch mit dem wesentlichsten Merkmal auszurüsten, was es überhaupt gibt, nämlich einer Feedbackschleife zum Lernen. Und da haben offenbar, wenn irgendwelche Nerds Fragen gestellt haben im komplexen Bereich Mathematik, frag mich, für Ingenieure, Kurs 7, Aufgabe 9, dann haben sie beim ersten Mal eine perfekte Antwort bekommen und waren völlig baff. Und dann haben sie 6 Monate später nochmal gefragt und haben eine Antwort bekommen, die sehr viel einfacher, simpler, manchmal sogar nicht ganz richtig war. Und der Hauptgrund dafür war nicht, dass die KI dümmer geworden ist, sondern dass dieser KI, dass dieser Nerd, der das gefragt hat, natürlich eine absolut einzigartige Position hatte, weil er eine Antwort erwartet hat, die in einem Fachbuch steht. In der Zwischenzeit hatten aber auch Leute irgendwas gefragt und die KI hat gemerkt, wow, wenn ich so eine Fachantwort gebe, eine richtig kluge, gebildete, dann finden 99% der Leute das gar nicht so toll und machen Daumen runter. Also lernt die KI, ich muss das tun, was sich so in der Fachnerdsprache da als Dumbing Down herauskristallisiert hat. Ich muss halt mein Modell ein bisschen weniger klug in der Kommunikation machen, damit es eher die Erwartungen der Leute trifft. Weil die richtigste Antwort ist falsch und schlecht, wenn die Erwartung des Publikums so gering ist, dass sie nicht verstehen, was die echte und richtige Antwort ist. Das heißt, Dumbing Down ist eigentlich ein Zugehen auf die Zielgruppe. Und weil im Laufe der Zeit immer mehr verschiedene Menschen gefragt haben, sind natürlich auch viel weniger im Verhältnis super Nerds und Leute, die da ein High-End-Verständnis von haben, dabei gewesen. Und deswegen sieht es von außen so aus, als würde die gleiche Antwort auf die gleiche Frage irgendwie ein bisschen döver sein nach 6 Monaten. In Wahrheit passt sie sich der Allgemeinheit an.
Aber Anwendung ist da jetzt ja schon das richtige Stichwort. Du hast ja auch gesagt, du fandest es interessant und das muss ich sagen, in meinem Umfeld auch, wie schnell Leute, auch die gar nicht jetzt so wirklich die Tech-Nerds waren, auf diesen Zug ChatGPT oder generell künstliche Intelligenz aufgesprungen sind und sich total dafür interessiert haben. Glaubst du denn, wir sind jetzt so wie damals, Aljoscha hat es gesagt, als das Internet der breiten Masse zugänglich wurde, dass viele Leute sagen, ach, Internet, das interessiert mich gar nicht, muss ich gar nicht lernen, sagen ja heute immer noch ein paar, wie bei, also jetzt auch bei KI, oder meinst du, jetzt sagen mehr Leute in unserer Gesellschaft, okay, ich glaube daran, dass daran werde ich nicht vorbeikommen, ich werde mich da jetzt auch reinarbeiten und das so zum Lebensalltag oder ein Stück weit Alltag zu machen?
Die Geschwindigkeit der Adoption, wie man jetzt sagen würde, ist, was generative künstliche Intelligenz angeht, ohne historisches Vorbild, wäre meine Einschätzung. Es gibt auch verschiedene Erhebungen und Zahlen, die möchte ich im Detail gar nicht zitieren. Die schnellst wachsende App aller Zeiten, bla bla bla, das ist gar nicht das, was für mich interessant ist. Was für mich interessant ist, ist der eine Aspekt, den du gleich am Anfang genannt hast, nämlich in der Breite der Bevölkerung. Und da, glaube ich, ist der Schlüssel, dass die KI, die hinter ChatGPT oder den großen Sprachmodellen steht, einfach das Instrument benutzt, was Menschen im Alltag verwenden, nämlich Sprache. Und dass sie das auf einem Level versteht, was die allermeisten Menschen bis ChatGPT nicht für technologisch möglich gehalten hätten. Die haben ja schon relativ früh angefangen, irgendwie mit Alexa zu kommunizieren. Und Alexa hat auch schon relativ viel verstanden. Aber da war nicht im Ansatz erkennbar, dass da Text selbst produziert wird, so als Aufgabe. Schreib doch mal ein Gedicht über irgendwas. Und dass das plötzlich auf einem Niveau möglich ist, dass sehr viele Menschen erkennen, das ist ja wie eine Assistenz, wie eine sehr kluge Assistenz, die manchmal ein bisschen holprig redet, aber das ist quasi menschlich, quasi diese Art, der dieser innere Turing-Test, den die meisten Menschen haben, auch wenn sie nichts davon wissen, dass das ChatGPT von Anfang an geschafft hat. Das, glaube ich, ist ein ganz wesentliches Merkmal dieses Erfolgs. Und deswegen haben das eben nicht nur irgendwelche Tech-Nerds benutzt gleich von Anfang an, sondern fast alle Leute, und zwar sogar Leute, die es eher durch Zufall ausprobiert haben und sich dann über Nacht angenähert haben an die Erkenntnis, hier ist eine Technologie, die meinem extrem nicht nerdigen Leben trotzdem einen großen Nutzen hinzufügt.
Hm.
Und es macht die Sachen ja auch einfacher, wenn wir mal überlegen an die herkömmlichen Computer, an so ein Menü von Excel oder so. Da haben viele Leute ja Schwierigkeiten mit gehabt und haben gesagt, da sind so viele Knöpfe und so viele Möglichkeiten, da blicke ich nicht durch. Und jetzt kommen wir so ein bisschen blumig gesprochen in eine orale Kultur und ich sage der Maschine einfach, ich hätte die Tabelle gerne mit rotem Hintergrund und aufsummiert und dieses und jenes und dann ist das einfach da. Das ist ja auch wirklich eine massive Vereinfachung in dem im Vergleich zu dem, wie wir Computerschnittstellen, Datenbankabfragen und Ähnliches eben bisher erlebt haben.
Bringen wir das mal auf die Gesellschaftsebene. Ist denn die Gesellschaft bereit dafür, für alles, was jetzt in Sachen künstlicher Intelligenz kommt?
Die Gesellschaft war noch nie bereit für irgendeine neue Technologie. Ja, das ist nichts, was sich vorher irgendwie herstellt, sondern das ist ein Findungsprozess mit großen Höhen und Tiefen. Wir haben das relativ umfangreich erforscht in der Waffensoziologie, könnte man sagen. Also die Auswirkungen von bestimmten Waffen. Das Maschinengewehr zum Beispiel oder die Atombombe oder Flugzeuge. Da gibt es also umfangreiche Forschungen dazu, wie Technologien wirken. Und in keinem einzigen Fall, jetzt nicht nur im Waffenbereich, wo es relativ offensichtlich ist, aber in keinem einzigen Fall war die Gesellschaft erstmal bereit und dann hat man eine Technologie eingeführt. Sondern ganz im Gegenteil, die Technologie bricht sich Bahn, erst recht, wenn es um eine KonsumentInnen-Technologie geht, die die Leute dort draußen verwenden. Und danach erkennen wir, guck mal, welche Wirkungen die hatte. Schau mal, welche Eigenschaften und Fähigkeiten wir ausbauen müssen, damit wir überhaupt bewältigen können, was da an Neuerungen auf uns zukommt. Beim Radio war das ganz genauso, beim Fernseher war das so, beim gedruckten Buch, das schon besprochen worden ist. Erst ist die Technologie da, dann bricht sie sich einen Weg durch die Gesellschaft, manchmal auch sehr rabiat, und dann erkennen wir retrospektiv, welche Eigenschaften wichtig gewesen wären oder in diesem Moment dann halt wichtig werden. Und dann dauert es nochmal sehr, sehr lange, bis diese Eigenschaften und Fähigkeiten auch verbreitet sind.
Jetzt möchte ich nochmal den Sprachphilosophen anpieksen in dir. Das wird ja jetzt oft auf europäischer Ebene angeboten, zu sagen, ja, wir wollen dann hier vertrauenswürdige KI machen. Und vertrauenswürdig heißt, wenn man das genau nimmt, jemand ist dem würdig, dass ich ihm oder ihr Vertrauen schenke. Vertrauen schenkt man. Ja? Vertrauen ist keine Eigenschaft, die das Gegenüber hat, sondern Vertrauen muss man schenken. Schenken wir der KI zu viel, zu wenig Vertrauen oder wie merken wir, welches Vertrauen wir ihr schenken können?
Lustigerweise hieß mein letztes Buch von 2023 Die große Vertrauenskrise, weshalb ich mich sehr intensiv mit Vertrauen beschäftigt habe. Und es gibt so ein ganz häufiges Missverständnis, nämlich dass Nutzung und Vertrauen so eng miteinander verwandt wären. Wir haben regelmäßig bei Umfragen solche großen Digitalkonzerne wie Meta, Facebook unter den wenigst vertrauenden Unternehmen überhaupt und trotzdem benutzen das praktisch alle Leute. Wenn wir von Instagram, von WhatsApp und von Facebook ausgehen, haben wir da tatsächlich eine Durchdringungsrate in Deutschland, die über 90% liegt. Insofern würde ich sagen, okay, es kann sein, dass ich diesem oder jenem nicht vertraue, ich benutze es aber dann trotzdem, ganz offensichtlich. Was das Vertrauen angeht, kann man das historisch sehen und zwar auch mit aktuellen Problemstellungen zusammenrühren. Es gibt ja mit Joseph Weizenbaum jemanden, der schon sehr, sehr früh so eine Art KI-Chatbots entworfen hat. Ja, ein ganz, ganz früher Vorreiter. In den 60er Jahren schon hat er Eliza entwickelt. Es war einer der ersten Chatbots. Und das Interessante war, dass damals nach seiner Auskunft sich sogar Menschen verliebt haben in einen Chatbot und gleichzeitig er gemerkt hat, dass wenn man menschliche Kommunikationsmechanismen nachahmt, wie Sprache und vor allem Dialog, dann geben die Menschen ein Vorschussvertrauen, allein aufgrund der Annahme, das sei ja irgendwie menschlich greifbar, was da mein Gegenüber alles so tut. Der Mensch möchte gern vertrauen. Und je menschlicher die Gegenseite, desto mehr vertraut der Mensch dann auch. Das gilt ganz genauso für die KI. Und das ist in dem Moment problematisch, wo wir einen ganz grundlegenden Shift haben, eine ganz grundlegende Verschiebung. Die kann man sehr gut jetzt schon auf Google Live sehen, aber die natürlich eigentlich so die Entwicklung von der Suchmaschine, dem Standard-Interface zum Internet, wie recherchieren wir irgendwas hin, zur KI ausmachen. Wir hatten bei Google, da gab es auch ganz viel Quatsch, der angezeigt wurde, aber da hatten wir in der Regel 10 Ergebnisse als Liste. Und ein wesentliches Element der Liste, wenn man das kommunikationssoziologisch betrachtet, ist, dass es eine Auswahl darstellt, wo man ab Werk annimmt, das sind sehr unterschiedliche Dinge, es sind nicht verpflichtend alle unbedingt wahr. Ich weiß, das ist ein Angebot, ich google irgendeine Frage und dann kommen halt 10 Punkte. In dem Moment, wo mir mein Gegenüber nur eine Antwort gibt auf eine Frage und nicht mehr eine Auflistung, da ist mein Gedanke, das könnte ja wahr sein oder es ist wahr, ich vertraue diesem Inhalt, ab Werk sofort viel größer. Und das Interessante ist, dass das schon in der Kommunikation spürbare Auswirkungen hat. Ja, dass wir merken, Leute glauben, was ChatGPT sagt, verwenden das weiter, challengen das so in dieser Form gar nicht. Das hat Auswirkungen in der Wirkungskommunikation, in der Werbung. Früher musste man unter die 10 ersten Google-Ergebnisse kommen mit seinem Unternehmen. Inzwischen muss man eins von 2 Unternehmen sein, was gefragt wird bei, sagen wir, ChatGPT oder Perplexity. Wenn man sagt, hey, wer macht eigentlich die besten Turnschuhe? Dann habe ich im Zweifel eine Antwort, die heißt Firma XY, und man kann als Alternative noch Z nehmen und vielleicht als Außenseiter der Regionalpolizei wird auch die Firma ABC. Aber das sind dann 3 und nicht mehr 10. Ja, und diese Mechaniken zwischen KI und Suchmaschine, diese Verschiebung, da sind wir, um das jetzt mal noch auf deine Frage zu beziehen, auch noch gar nicht bereit für.
Aber da ist ja auch der Unterschied zu den Anfängen des Internets oder zum Buchdruck, wenn wir ganz weit zurückgehen wollen. Es ist ja auch jetzt sehr convenient für uns, dass wir ja schon wissen, wo wir es reinschreiben. Also wir haben ein Chatfenster oder wir machen es mit Sprache und so weiter. Damals, als das Internet anfing, mussten wahrscheinlich viele von uns auch das erste Mal richtig mit einem Computer arbeiten oder mit einem Smartphone und so weiter und so fort. Und jetzt ist das ja alles schon angelernt. Oder wenn man damals, viele, viele Jahrhunderte früher, das erste Mal ein Buch in die Hand genommen hat, das dann gedruckt war. Und jetzt ist es ja quasi nur noch aufgefropft auf unseren Alltag, den wir ja sowieso schon haben mit Chats und so weiter und Sprachsteuerung, das, was du vorhin gesagt hast. Aber interessant finde ich den Punkt, dass du sagst, es wird Werbung dazukommen, wir werden mehr vertrauen und so weiter. Da hat man ein bisschen die Parallele zu den sozialen Netzwerken.
Darf ich noch mal gerade eine Schleife mir erlauben?
Ja, klar.
Da reinzuspringen. Semin, du hast nämlich gerade was auf den Punkt gebracht, was Sascha jetzt schon in mehreren Varianten in seinen Beiträgen gesagt hat. Es geht hier um Wissen und Kommunikation. Ja, man kann das, es geht eben Buchdruck plus Telefon und Internet. Ja, es geht nicht nur darum, dass Wissen bereitgestellt wird, und es geht nicht darum, dass kommuniziert wird, sondern eben beides. Ja, und das ist eben das, wo uns, was du gesagt hast, auch Sascha, die Vorbilder fehlen, wo uns die Geschwindigkeit überrennt und wo uns einfach, es wird gut kommuniziert, es wird Wahrheit kommuniziert, denken die Leute eben, das Stichwort Eliza, die schreiben dem Computer halt zu, dass er alles weiß und alles richtig macht, und man kann sich sehr schwer dagegen wehren.
Und wenn wir das jetzt vergleichen mit den Anfängen von Social Media, am Anfang haben alle noch so ein bisschen damit rumgespielt, so wie jetzt halt viele damit rumspielen, mit ChatGPT, sich da vielleicht dann mal den Lebenslauf schreiben lassen oder vielleicht auch mal einen Song komponieren oder ein Video bearbeiten oder sonst wie, dann hat es eine weitere Entwicklung genommen, dann kam irgendwann die Werbung dazu. Und jetzt sehen wir, dass Social Media ja teilweise zur Bedrohung geworden ist für unsere Demokratie auf der Welt und die Gesellschaft auch immer mehr spaltet. Was glaubst du, könnte das mit KI eine ähnliche Entwicklung nehmen, nur schneller?
Ich würde erstmal der These widersprechen, dass Social Media die Gesellschaft gespalten hat und alles schlechter macht und die Demokratie gefährdet und so weiter. Es gibt ganz viele Mechanismen in sozialen Medien, die das tun. Ich glaube aber, dass diese Unterstellung, dass neue Technologien immer erstmal so eine negative Phase haben, gegen die man auch gar nicht anarbeiten kann, und wir sind verzweifelt und wehren uns dagegen, dass man sich damit zu einfach macht. Wir haben eine ganze Reihe von Entwicklungen in sozialen Medien gesehen, die man auch gegenläufig interpretieren könnte. Ja, und wir haben eine ganze Reihe von Abfederungen, die soziale Medien gegenüber Krisen, die gar nichts mit Social Media zu tun haben, anbieten. Ja, wir haben, wenn wir sowas uns anschauen, wie zum Beispiel den russischen Überfall auf die Ukraine, und wenn wir uns dann anschauen, wie die ukrainische Gesellschaft über soziale Medien verzweifelt versucht hat, was aufrechtzuerhalten, was irgendwie dieses angegriffene Land mit so einem sozialen Gefüge und kulturellen Kontext anreichern kann, dann glaube ich, das ist zu einfach. Und genauso wird es auch bei KI sein. Bei KI haben wir definitiv ein Gefährdungspotenzial. Wir haben aber ebenso das Potenzial, dass diese Technologie uns in ganz vielerlei Hinsicht dramatisch voranbringen kann. Und ich halte es für eine verengte Sicht, immer nur nach den Gefahren zu fragen, auch wenn es total hip und populär ist, zum Beispiel was die EU-Politik angeht, der AI-Act, den ich für schwierig und misslungen halte, ehrlich gesagt. Der AI-Act ist aufgebaut auf einem sogenannten risikobasierten Ansatz. Das bedeutet übersetzt, die Debatte, die wir führen, ja, und ich möchte das jetzt gar nicht unterstellen, um Gottes Willen, aber die Debatte, die wir führen, die wir über Jahrzehnte geführt haben, speziell in Deutschland, die hat schon dazu geführt, dass wir am Ende Gesetze vorliegen haben, die im gleichen Geist geschrieben werden. Und deswegen würde ich erstmal aufpassen, die Debatte so zu führen, als wäre vollkommen klar, KI bedroht die Demokratie. Ich würde erstmal versuchen, ein bisschen offener an die Fragestellungen anzugehen.
Ja, ich bin völlig bei dir, Sascha. Also wir brauchen jetzt nicht AI-Act-Bashing machen, aber man sieht schon, man hat sich halt genial übernommen. Ja, man kannte die Technologie noch nicht und dann hat jeder alles da reingepackt, was einem so an Negativfolgen von Social Media und Internet und sonst wo eingefallen ist. Ich sage immer Beispiel Social Scoring. Natürlich wollen wir kein Social Scoring in Europa, aber das wollen wir weder mit KI noch mit Excel noch mit Menschenkraft. Wir wollen es einfach nicht. Warum schreiben wir das an die Stelle rein, wo es uns zufällig gerade einfällt?
Vielleicht noch ein Wort kurz zum Social Scoring von euch, für alle, die davon noch nichts gehört haben.
Social Scoring ist bekannt geworden aus chinesischen Kontexten, wo man versucht hat, anhand von bestimmten sozialen Signalen, was schreibt diese Person in sozialen Medien oder was hat sie für Bücher gekauft. Da kann man also alle möglichen sozialen Signale, noch Kommunikationssignale einfüttern. Und dann wird ein Score berechnet und dieses ist eine Art Wohlgefallen-Score gegenüber der chinesischen Diktatur. Also das ist vollkommen klar, dass wir sowas nicht wollen. Es gibt andere soziale Signale, da wäre es klar, okay, die möchten wir vielleicht schon eher bewerten. Ja? Die sind jetzt im AI-Act vielleicht nicht alle zwingend so vorgesehen, aber die Verengung dieses Blicks, die halte ich für falsch. Und in anderen Bereichen sind wir total d'accord damit, dass Social Scoring passiert, auch wenn man das vielleicht anders nennt. Aber die meisten Single-Börsen zum Beispiel, die versuchen auch bestimmte Signale auszuwerten und dann zu übersetzen, in wie gut passen sie zusammen. Ich möchte aber, wie gesagt, auf gar keinen Fall sagen, Social Scoring total geil, ist es nicht. Aber es ist halt leider ein häufiges Phänomen, dass man sich total leicht macht in diesem Bereich. Und dafür ist KI gar nicht geeignet, dass man so one size fits all. Das halte ich für einen sehr, sehr falschen Ansatz.
Und wir gucken jetzt ja eigentlich zwangsläufig schon die ganze Zeit ein bisschen in die Zukunft und das soll ja auch ein Teil unseres Gesprächs heute sein. Wo müssen wir denn heute schon am besten welche Weichen stellen, damit man nicht in Zukunft sagen kann, ah ja, das mit der KI ist alles nicht so gelaufen, wie es hätte sein sollen?
Aus meiner Sicht ist im Moment der wichtigste Teil, auch wenn das vielleicht für manche Leute überraschend ist, ein ökonomischer. Denn wenn man in die Zukunft schaut, dann kann man nur sehr schwer vorhersagen, was technologisch konkret zu welchem Zeitpunkt passieren wird. Es ist im Bereich KI im Moment einfacher zu sagen, was ist denn in 10 Jahren los, als was ist in 2 Jahren los. Ja? Man kann in 10 Jahren zum Beispiel relativ gut sagen, okay, KI und Robotik wird sich auf eine Weise verbinden, dass tatsächlich weltverändernd wirksam werden kann. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, dass durch das Wesen der künstlichen Intelligenz ganz viele Veränderungen mit unseren Werten zu tun haben, mit menschlichen Werten, dann ist relativ klar, dass die größte Gefahr aus meiner Sicht ist, dass wir in Europa den Anschluss verlieren und dass deswegen sich in 10 Jahren, vielleicht schon in 5 Jahren oder sogar noch schneller, die Frage stellt, welche KI-Sphäre benutzen wir, die amerikanische oder die chinesische? Und auch wenn ich natürlich zur amerikanischen tendieren würde, kann man sich sehr leicht vorstellen, dass diese amerikanische Sphäre jetzt nicht auch immer in den nächsten 15 Jahren nicht nur immer aus purem Gold sein wird, vorsichtig gesagt. Und wir haben in sozialen Medienzirkeln schon gesehen, dass das auch nicht nur Vorteile hat. Schon bei den gegenwärtigen Unternehmen, die das tun, die können natürlich durch so eine Trump-Ära, können die schon auch noch negativer wirksam werden. Deswegen würde ich immer dafür plädieren, dass wir in Europa mit dabei sind bei der Entwicklung und beim Einsatz von künstlicher Intelligenz, damit nicht früher oder später eine dramatische Abhängigkeit gegenüber den USA oder China entstehen. Und ich bin wirklich sehr, finde ich sehr wichtig, da zwischen digitaler Souveränität und Tech-Nationalismus zu unterscheiden. Denn ich bin überhaupt nicht jemand, der sagt, ey, wir brauchen rein deutsches Internet oder rein europäisches Internet. Das ist völliger Quatsch. Aber eine bestimmte Form von Souveränität, nicht eine Abhängigkeit Europas herzustellen in wirklich jedem ökonomischen Bereich, den KI angeht, das halte ich schon für ziemlich essentiell.
Ergibt es für dich Sinn, hier nochmal zu unterteilen zwischen dem Power Game um die großen Modelle, die mit sehr, sehr viel Geld hinterlegt sind, und ich sag mal, das Ausrollen der KI in der Breite, die Nutzung jetzt bei der Steuerberaterin oder im Krankenhaus oder in der Schule? Würdest du da nochmal sagen, da müssen wir irgendwie unterscheiden, oder würdest du sagen, letztendlich ist das ein Komplex?
Ich würde auf jeden Fall unterscheiden, schon allein deswegen, weil das Teil meiner Hoffnung ist. Wenn wir uns jetzt den relativ häufig zitierten Stanford AI-Index mal anschauen, und da die besten 50 großen Sprachmodelle uns anschauen, dann sind da genau 0 europäische darunter. Das von Mistral kommt erst auf Platz 51. Das ist jetzt aus dem ersten Quartal 2025. Ist jetzt nicht mehr ganz jung, aber doch immerhin ganz gut als Maßstab verwendbar. Das heißt, in bestimmten Bereichen ist der Zug zumindest vorläufig abgefahren. Ich glaube aber, dass es beim Thema KI eine Reihe von Möglichkeiten gibt. Die großen Sprachmodelle, ob die jetzt immer und überall alle samt und sonders in Europa trainiert worden sein müssen, ist eine andere Frage, als wo entstehen denn wirtschaftliche Vorteile, wenn ich das zum Beispiel in Branche XY einsetze? Oder wie verändert sich die Arbeit? Ja? Oder welche KI setzen wir am Ende zum Beispiel für die digitale Verwaltung ein? Und das sind alles Fragen, die sind A, noch nicht geklärt, und da hat Europa und auch Deutschland aus meiner Sicht noch große Chancen mitzumachen. Abgesehen davon, dass wir im Bereich KI auch in Deutschland ein paar Stärken haben, derer sich viele Menschen nicht bewusst sind. Wir haben hier eine ziemlich führende Forschung, auch schon relativ lange, wo man sagen muss, da ist eine Basis gelegt worden dafür, dass man irgendwann vielleicht sogar gut darin wird, aus der Forschung ökonomische Vorteile zu ziehen.
Aber man hat als Laie so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Wettrennen gerade, ne? Wer da am schnellsten vorankommt, auch zwischen den Nationen, den Großen.
Es ist ein, also in Europa würde ich sagen, gibt es eher sogar Gemeinschaften.
Ich dachte jetzt so USA, China und dann Europa macht da jetzt auch mit.
Ja, ist aber ein Kopf-an-Kopf-Rennen und Europa ist da eher unter ferner Liefen. Man hat hier relativ spät verstanden, worauf es ankommt. Ich erinnere mich an eine Situation von 2018, als Angela Merkel gesagt hat, so, wir müssen mal langsam in künstliche Intelligenz investieren und 3 Milliarden Euro dafür beiseite gelegt hat. Wurde später klar, A, waren es nur 1 Milliarde, der Rest wurde umgewidmet, und B, war es bis 2025 geplant, also über 7 Jahre gestreckt. Und um das damals sinnvoll einzuordnen, die gleiche Summe von 3 Milliarden Euro, die wurde in China von einer Hafenstadt innerhalb von 1,5 Jahren ausgegeben, um mit genau dem gleichen Ziel, nämlich zum KI-Zentrum zu werden. Mhm. Und das ist vollkommen klar, das rächt sich jetzt, dass wir vor 10 und mehr Jahren, anders als viele andere, nicht gemerkt haben, was da für ein technologischer Umschwung im Gang ist.
Gut, da war das Internet natürlich auch noch Neuland damals, haben wir ja auch von Angela Merkel gehört, aber Europa ist ja eigentlich relativ attraktiv, schon aufgrund der schieren Datenmenge, die ja hier gesammelt werden könnte.
Also das Argument habe ich insbesondere nach der DSGVO noch nie gehört, oder vielleicht ist das ein richtiges Argument, wenn man das könnte, genauso hypothetisch festnagelt, wie es ja auch gemeint sein muss. Denn wir haben einen gigantischen Vorteil, was reine Datenmengen angeht, bei China und den Vereinigten Staaten. Bei China gab es noch nie besonders intensive Regulierung in diesem Bereich. Und in den USA wurden Teile der Regulierung sogar zurückgedreht, gerade was Datenerhebung und Verwendung angeht. Da gab es zwar immer irgendwelche Prozesse und rauf und runter, es ließ sich am Ende aber alles immer irgendwie regeln, und sei es mit Geld. Und Geld haben nun diese digitalen Sphären ausreichend, um es mal vorsichtig zu sagen. In Europa dagegen haben wir 2018 die DSGVO bekommen, die seitdem aus meiner Sicht zum Verhinderungs- und Bürokratieinstrument geworden ist. Und wenn man sich mit irgendwelchen Leuten im Großbereich KI unterhält, was der wichtigste Hebel in ihrem Projekt wäre, dann wäre es ausreichend Daten zu Trainings- oder Forschungszwecken. Und das wird leider von der DSGVO einerseits und dem AI Act andererseits manchmal eine Idee schwerer gemacht, als man es sich wünschen würde. Du kannst da gerne was sagen, Aljoscha, weil du bist ja da an vorderster Front selbst unterwegs.
Du, ich werde leidenschaftlich an der Stelle, und ich würde mir vielleicht fast erlauben, trotzdem das Datenschutzthema an der Stelle abzubiegen, sonst werde ich zumindest zu leidenschaftlich, und ja, ich würde nochmal so ein bisschen mit dir gerne philosophieren.
Ja. Schade, also ich würde dich gerne mal sehr leidenschaftlich sehen, Aljoscha.
Oh Mensch, das machen wir nachher, können wir reinschneiden. Datenschutz ist wirklich okay. Erlaub mir mal als Nicht-Journalist zu versuchen, eine journalistische Klammer reinzusetzen. Du hast ziemlich am Anfang mal gesagt, es könnte dazu kommen, dass KI von einigen wenigen genutzt wird, die dadurch ökonomische Vorteile haben, und andere Leute gucken einfach in die Röhre sozusagen. Wie können wir denn dafür sorgen, dass nicht eben, was heute noch oft passiert, Leute das als reines Technikthema abtun und sich nicht mit KI auseinandersetzen in ihrem Alltag? Ich sag mal Lehrerinnen, Lehrer, Handwerker, Bildungsferne, oder sind das Klischees? Aber wie nehmen wir sie alle mit?
So wie ich das sehe, passiert das schon zu einem viel größeren Teil als, sagen wir mal, bei sozialen Medien oder bei anderen Sachen, so Laptop, Computer, Smartphone, wo es viel länger gedauert hat. Und gleichzeitig brauchen wir Bildungsmaßnahmen, Fortbildungsmaßnahmen. Ob diese große KI-Transformation, wie ich diesen Wandel nenne, ob die klappt in Deutschland, ist eine Frage der Bildung, der Ausbildung, der Fort- und Weiterbildung und eben auch der Alltagsbildung von Leuten, die davon einen Vorteil ziehen können, wenn sie das benutzen würden. Wir haben das Phänomen schon beim Internet gehabt, gerade so bei Senioren zum Beispiel war das ganz lange ein Thema, beim Smartphone ebenso. Da ist das oft durch die Familien gewandert. Ich glaube, wir brauchen hier noch einen größeren Ansatz und irgendwie einen strukturelleren Ansatz. Ich will jetzt nicht sagen, wir brauchen 100 neue Volkshochschulen für Senioren, aber vielleicht auch gerade doch. Vielleicht brauchen wir auch genau 100 neue Volkshochschulen für Senioren. Einfach, damit wir mehr Menschen mit einbeziehen können. Und wenn sie es dann nicht wollen, weil sie sagen, ich finde KI schlimm, doof, gefährlich oder was auch immer, völlig okay. Aber sie sollen zumindest die Möglichkeit haben und damit konfrontiert werden mit diesen Möglichkeiten. Wie kann KI besonders ihr Leben besser machen? Sie können sich dann immer noch dagegen entscheiden, aber zumindest die Möglichkeit zu haben, die damit einzubeziehen, die würde ich ehrlich gesagt sogar auch staatlich versuchen zu forcieren.
Weil auf den Punkt gebracht könnte man jetzt sagen, an KI kommen wir nicht vorbei.
Wir kommen jetzt schon nicht an KI vorbei. Und das ist natürlich eine Vereinfachung, wenn wir sagen, wir müssen aus dieser Tatsache, wir kommen an KI nicht vorbei, dass wir alle KI machen müssen. Das ist nicht gleichbedeutend. Aber was tatsächlich so ist, ist, dass wenn man irgendwie gesellschaftliche Teilhabe betrachtet, wenn man irgendwie am Leben teilnehmen will, dann braucht man heute ein Smartphone, dann braucht man heute Internet, jedenfalls in vielen verschiedenen Altersstufen, in anderen vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, dass es mit KI ganz ähnlich sein wird. Und ich rede jetzt nicht von einzelnen Leuten, die sich zurückziehen können und tun können, was sie wollen. Herzlichen Glückwunsch, super. Ist auch eine Form von Privileg, wenn man sagen kann, ich habe kein Smartphone. Das geht halt in bestimmten Altersschichten, die irgendwie noch beruflich reüssieren müssen, nicht mehr. Und ähnlich wird es mit KI sein. Es gibt Leute, die wollen das nicht, völlig in Ordnung. Wenn du es hinkriegst, mach es. Und dann gibt es Leute, die müssen es verwenden können. Und denen muss man einen menschenwürdigen Umgang mit dieser Technologie ermöglichen. Und dazu gehört Bildung und Zugang.
Ich frage mich wirklich, wir haben ja ein bisschen darüber gesprochen, es gibt dieses große Power-Game, es gibt politische Regulierung, du sagst, wir brauchen vielleicht auch einen politischen Bildungsanspruch, auf der anderen Seite gibt es ganz vieles, was die Leute in ihrem Betrieb machen, zum Teil mit Wissen der Leitung, zum Teil einfach mal so. Ja, und die Frage, wir haben gesagt, man braucht eigentlich ein gutes Sensorium als Gesellschaft, sage ich jetzt mal, um negative Entwicklungen irgendwie zu erkennen und abzuwenden, aber wo, auf welcher Ebene, wie können wir denn in dieser Geschwindigkeit und bei diesen verschiedenen notwendigerweise unkoordinierten vielen Dingen, die passieren, dieses sicherstellen, dass wir dieses Sensorium haben, dass wir merken, hier biegt gerade irgendwas schlecht ab.
Ich möchte anschließend an deine Frage einen vielleicht ein bisschen überraschenden Punkt umreißen, der mit einem Forschungsergebnis des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung zu tun hat. Das hat am 1. April 2025, also relativ neue Studie, veröffentlicht, dass tatsächlich 62% von insgesamt 9.800 befragten Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen in Deutschland, 62% davon benutzen KI im Arbeitsalltag. Ja, das ist eine relativ erstaunlich hohe Zahl, würde ich sagen. Ja. Das eigentlich Interessante war aber gar nicht dieser Punkt, sondern dass sie so ein bisschen verschämt in Satz 9 oder irgendwie um die Ecke gekommen sind, nach welchen Kriterien das funktioniert. Sie haben das informell genannt. Das bedeutet, die absolute Mehrzahl von diesen 62%, die befragt worden sind, die Mehrzahl benutzt das einfach so, ohne Wissen des Arbeitgebers. Und das würde ich für ein sehr schwieriges Einfallstor halten. Da lädst du irgendwelche hochdelikaten Daten in Excel-Form oder irgendwie ein Word-Dokument hoch und sagst, mach mir mal daraus eine tolle Präsentation. Und ChatGPT macht das und funktioniert alles ganz super. Aber wo, was, wie, wann mit diesen Daten oder vielleicht sogar irgendwie geheimen Dokumenten passiert, das kann man sehr schwer oder auch gar nicht nachvollziehen. Werden die zum Beispiel Teil von Lerndaten beim nächsten Mal, sodass irgendwelche Konkurrenten sofort merken, ach, das ist deren Geschäftsgeheimnis. Das ist ja interessant, dass es bei ChatGPT steht. Insofern, das ist, glaube ich, eine relativ große Gefahr, der wir begegnen können, indem wir erstmal sehen, es gibt einen Bedarf und diesen Bedarf müssen wir strukturiert und überlegt und mit einigermaßen Hand und Fuß und trotzdem ausreichend schnell anbieten. Aus diesem Forschungsergebnis vom ZDW folgt für mich direkt, Unternehmen haben heute in Deutschland die Pflicht, eigene KI-Strategien ins Unternehmen reinzubringen. Sonst machen die Leute das trotzdem und mit Instrumenten, von denen sie überhaupt gar nichts wissen.
Medienbildung ist auch hier mal wieder sehr, sehr wichtig.
Also wir haben jetzt schon ein paar Dinge gehört, was jetzt, in welche Bahnen das jetzt gelenkt werden sollte, deiner Meinung nach. Was glaubst du, wie sieht denn unsere Zukunft mit künstlicher Intelligenz? Normalerweise stellt man diese Fragen, wie sieht es in 10 Jahren aus? Aber diese Entwicklung geht ja so rasend schnell, dass man schon fast von 5 oder 2 Jahren sprechen kann. Guck mal in die Glaskugel für uns. Wie sieht es da bei uns aus?
Ich möchte vermeiden, in die Glaskugel zu gucken, aus einem ganz einfachen Grund. Es gibt einen Mann namens Jan Le Cun, Turing Award Preisträger, das ist quasi der Nobelpreis der künstlichen Intelligenz, der Turing Award. Und der hat Anfang 2022 in einem Interview, in einem Podcast mit Lex Friedman, mal so ein bisschen in die Zukunft geschaut. Und er hat als einer der absoluten Experten, er ist auch Chief AI Scientist bei Meta, als einer der absoluten und auch wirklich weltweit anerkannten Experten in diesem KI-Bereich, sagt er im Januar 2022, dass nicht einmal, ich zitiere, GPT 5000, zu dem Zeitpunkt war GPT 3 gerade einigermaßen in Blickweite, nicht mal GPT 5000 würde folgenden Umstand richtig erkennen. Ich tue ein Objekt auf einen Tisch, ich verschiebe den Tisch, was passiert mit dem Objekt? Das war seine Argumentation. Der Grund dafür, den er genannt hat, war, dass das halt nicht in Texten vorhanden sei, diese Informationen, dass die KI das deswegen auch nicht richtig einsortieren würde. Und ein Spaßvogel hat sich ziemlich genau 11 Monate später auf Twitter daran gemacht, mal ChatGPT, das war die Version 3.5, mit der ChatGPT gestartet ist, von GPT als Softwaremechanik, die Version 3.5 einfach zu beauftragen, was passiert denn, wenn ich etwas auf den Tisch lege und den Tisch verschiebe? Der erste Satz von ChatGPT war damals schon im Dezember 2022, 11 Monate später, wahrscheinlich verschiebt sich das Objekt mit dem Tisch. Das bedeutet, einer der absolut führenden KI-Forschenden weltweit ist nicht in der Lage, sinnvoll in 11 Monate Zukunft zu schauen. Mehr noch, der hat sogar gesagt, GPT 5000 war für ihn, glaube ich, ein Chiffre für nie. Der hat sogar gesagt, das wird die KI nie verstehen. Und dann kann sie es 11 Monate später. Ich glaube, dass das für mich genügend Anlass ist, weil ich keine Scheu habe zuzugeben, dass ich weniger von KI verstehe als Jan Le Cun. Das ist für mich Anlass, eben eher nicht in die Zukunft zu schauen, jedenfalls nicht zu konkret. Unkonkret habe ich gar kein Problem damit.
Vielen Dank, Sascha Lobo, dass du heute unser Gast warst.
Sehr gerne.
Wir haben gemeinsam einen Rundumschlag gemacht in Sachen künstlicher Intelligenz, philosophiert, vielleicht auch ein bisschen rumgesponnen. Aber mit wem kann man das besser als mit dir?
Rumspinnen auf jeden Fall. Zu den anderen Themen müsst ihr Auskunft geben.
Mega, genau. Sascha, auch von mir vielen, vielen Dank. Weisen wir nochmal hin auf deinen Podcast Tech, KI und Schmetterlinge. Wir packen natürlich den Link auch in die Shownotes.
Genau.
Und ich hoffe doch, dass wir uns hier oder in einem anderen Podcast demnächst mal wiedersehen.
Super gern.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SRRBB und dem Deutschen Forschungszentrum für künstliche Intelligenz. Jeden Donnerstag gibt's die neueste Folge in ARD Sounds. Eine Woche später dann überall da, wo es Podcasts gibt.